Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und pünktlich zum zweiten Jahr am Start bist. Open Talk Podcast ist letzte Woche ein Jahr alt geworden. Ich kann es selber noch nicht so ganz glauben. Ich fange so langsam an, es zu verarbeiten. Und ich dachte mir, was gäbe es Besseres, als ins neue Jahr mit einem neuen Gast zu starten? Friedemann Karik ist am Start. Wir haben uns vor einiger Zeit in Berlin getroffen und echt eine Weile gequatscht. Da ist ein cooles Gespräch bei rumgekommen. Und genau das, was er mit Joko Winterscheidt in seinem Podcast gemacht hat, ihn für Ruhm und Reichweite missbraucht, genau dasselbe mache ich heute mit ihm. Nein, Spaß. Ich habe vor einiger Zeit sein neues Buch in die Hand gedrückt bekommen, sein Romandebüt Dschungel. Und ich habe es wirklich gefeiert. Also ich habe mich in vielen Punkten wiedergefunden und das Ding auch in kürzester Zeit durchgelesen. Und danach habe ich mir einfach gedacht, es wäre doch ziemlich cool, den Typen einfach mal persönlich kennenzulernen. Ja, und das ist passiert. Wir haben echt lange geredet. Ich glaube, es ist bisher die längste Podcast-Folge, die hier online gegangen ist. Und thematisch ist wirklich alles dabei. Also angefangen beim Wunsch danach, Fußballprofi zu werden, über sein Autorenleben und die ganzen Dinge, die da somit verbunden sind, bis hin zu seinem neuen Baby, dem Musikmachen und seinem eigenen Podcast. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Und ich will gar nicht mehr hier viel vorwegnehmen oder groß drum rumreden. Ich würde sagen, lass doch einfach ins Gespräch übergehen. Ich melde mich am Ende der Folge nochmal ganz kurz und wünsche dir an der Stelle einfach nur noch viel Spaß. Let's go!
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Friedemann, es freut mich total, dass wir zwei uns gerade gegenüber sitzen. Ich habe in letzter Zeit immer damit angefangen, irgendwie so am Anfang irgendeine Frage zu stellen, die überhaupt nichts damit zu tun hat, was gleich hier auf uns zukommt.
Hit me, Fabio, hit me.
Es ist wirklich was mir auf dem Weg, als ich hier alles aufgebaut habe, ist mir das die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt. Wenn du dir überlegen könntest, du könntest morgen Sportprofi sein, was wärst du, Basketballprofi oder Fußballprofi?
Ganz klar, Fußballprofi.
Echt?
Ja, natürlich.
Echt?
Ja, klar. Natürlich, SC Freiburg war hart, ich würde da im Sturm spielen.
Ja, krass.
Würde uns zur ersten Meisterschaft schießen. Der Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Wie war es? 1912 war der SC Freiburg mal deutscher Meister, aber der FC Freiburg. Der FC Freiburg, nicht der SC Freiburg, Entschuldigung. Genau. Also es wäre für die Stadt auf jeden Fall ein großes Fest.
Ja, krass. Ja, das ist eindeutig. Okay.
Das ist total eindeutig. Ich habe schon öfters die Frage gestellt, oder natürlich früher schon oft durchgedacht, als ich selber noch gespielt habe und so mit Kumpels. Was muss es für ein krasser Moment sein? Was muss es für ein Adrenalinausstoß sein, wenn du vor, sagen wir mal, 30.000 Leuten plus halt nochmal ein paar Millionen am Fernseher ein Tor schießt? So. Das ist einfach so, du bist ja so voll mit Energie und Adrenalin und so. Und der Endorphinausstoß, ich finde immer, ich habe immer so Respekt vor den Jungs, weil viele sagen so, ja, abgehobene Millionäre und so, die halten sich für was Besseres. Ich habe eigentlich Respekt davor, dass die nicht noch abgehobener sind. Weil wenn du das erlebst, dass du vor auf so einer Bühne, vor so einem Publikum deiner Passion, deinem Beruf nachgehen kannst, dass du da noch halbwegs auf dem Teppich bleibst, finde ich schon respektabel.
Voll, da finde ich, Mario Götze, finde ich dieses Gefühl, da habe ich so oft drüber nachgedacht, als er wirklich Deutschland als ganzes Land einfach zum Weltmeister gegangen. Was muss das für ein Gefühl sein,
Mann? Ich glaube, das packst du nicht mehr. Das kriegst du, das checkst du auch selber nicht mehr. Weil sonst würde dir Herz, Kopf, alles explodieren einfach. Du kriegst es nicht umrissen, dass gerade, weiß ich nicht, bei so einem Spiel 2-3 Milliarden Menschen zuschauen. Keine Ahnung. Ja. Das ist ja unfassbar. So, du kriegst als Mensch nicht mehr instantanen Fame als mit so einem Tor. Du kannst nicht mehr erreichen auf dieser Welt. Es geht nicht. So, du kannst Bundeskanzlerin werden oder US-Präsident, aber du hast halt dann, das ist ja nicht der eine Moment, so, wo deine Leistung in dem Moment, wo du dich richtig entscheidest, den Ball ins Tor schießt, alles ist entschieden. Das ist schon, da hat Mario Götze schon, glaube ich, einmal das Level durchgespielt.
Komplett. Hast du da spontan irgendwas bei dir, wo du irgendwie schon mal sowas, nicht jetzt unbedingt dieses Fame-Level, aber irgendwie Dinge, die passiert sind, wo du selber nicht so ganz glauben konntest? Also irgendwie vielleicht ein Erfolg, ein Meilenstein oder vielleicht was ganz Banales, wo du irgendwie abends im Bett lagst und dachtest so, boah, fuck, ist das heute wirklich passiert? Also
leider tatsächlich in all den Dingen, die ich mache, die haben sehr große Vorteile, auch gegenüber dem Fußballprofi-Dasein, aber sie haben einen großen Nachteil. Du hast nicht diese Peaks, du hast nicht diese Situationen, diese entscheidenden Momente. Es ist nicht so performant. Du bist nicht irgendwo und von deiner akuten Leistung hängt ab, was du dann abends denkst oder wie es dann weitergeht. So, ich kann andererseits nicht so viel versauen. So, ich kann kein Eigentor schießen. Natürlich kann ich irgendwo zum Beispiel sitzen und dummes Zeug reden, heute hier. Ja, es ist einfangbar. Könnte man im Zweifelsfall immer noch schneiden. Fußballer kann sich selber nicht aus einem schlechten Spiel rausschneiden. So, das ist so ein bisschen der Unterschied. Und andererseits habe ich dafür eben nicht diese ganz großen Spitzen, so diese Gipfel. Weil alles, was ich mache und was vielleicht danach Gutes für mich passiert oder so, oder was man Erfolg nennt, ist über lange, lange, lange Zeit aufgebaut. Und man kann das nie so festmachen und sagen, boah, da hast du krass abgescored irgendwie. Selbst wenn ich jetzt in einer Talkshow sitze oder so, das ist so das Maximum an Reichweite, was ich vielleicht kriege. Und ich bin da super lustig oder schlau. Was passiert denn dann? Ganz ehrlich, Deutschland wird nicht den Atem anhalten und sagen, dieser junge Schriftsteller, das ist ja der absolute Wahnsinn, so. Das ist unser neuer Held, so. Es wird so ganz okay sein. Ein paar Leute werden mir auf die Schulter klopfen, aber das war's dann auch. Deswegen kann ich mich, ist eine sehr gute Frage, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ja so positiv überrascht war quasi über ein Ereignis oder so. Das war schon, wenn ein Buch rauskommt, ist ja jahrelange Arbeit und es kumuliert dann auf den einen Tag. Da gehst du nicht ins Bett und sagst, oh, jetzt muss ich mich mal kneifen oder so. Dann sagst du, ja, gut gemacht, klar, cool. Aber die Freude oder so, die Eruption oder so, die verteilt sich dann auf längere Zeit.
Aber würdest du nicht vielleicht sogar sagen, dass das eigentlich der gesündere Weg zu leben ist? Weil du hast eben das Wort Peak benutzt. Das ist ja, wenn man sich das bildlich vorstellt, geht es ja sehr steil nach oben und irgendwann geht es danach ja auch wieder ein bisschen runter, weil es kann ja nicht ständig weiter hochgehen. Also das ist anstrengend, oder?
Ja,
also,
ich habe keine Ahnung. Ich war ja nie Fußballprofi. Ich stehe bereit. Ja, Deutschland hatte ja gerade wieder ein Sturmproblem und Jogi Löw. Also es läuft ja gerade nicht so richtig gut sportlich. Jogi Löw und ich sind ja quasi auch Landsmänner. Er ist auch ein sehr Süddeutscher. Ich weiß nicht, gesünder, weil du gesünder gesagt hast. Ich weiß nicht, was gesund ist. Ich weiß auch nicht. Ich meine, dafür haben die halt eine super Stressabfuhr. Weißt du, die gehen halt, auch wenn es scheiße gelaufen ist die letzten zwei Wochen, dann gehen die raus und spielen. Und die können immer wieder aufs Neue sich beweisen. So. Mhm. Bei mir verteilt sich natürlich auch Stress irgendwie viel planer. So. Deswegen gesund, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen nachhaltiger, weil ich kann mir länger was aufbauen und ich kann unter Umständen Jahrzehnte davon zehren und immer wieder gucken, dass ich so meine Karriere vorantreibe oder wieder Leute dafür begeistere, was ich mache. Fußballspieler hat ganz klar 10 richtig gute Jahre, wenn er Glück hat. So, das ist ja auch noch, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Wir reden über Mario Götze, wir reden aber nicht über die 40 Talente, die genauso gut gewesen wären, wenn sie sich nicht mit 20 das Kreuzband durchhauen. So. Und selbst wenn du 15 gute Jahre hast, was ja schon eine sehr, sehr lange Karriere ist, so was machst du danach? Danach musst du gucken, dass du irgendwie dann Trainer wirst oder Manager oder so. Und viele, viele scheitern ja an dieser Transformation und machen nichts mehr mit Fußball oder landen irgendwo, ist ja auch völlig okay, im mittleren Management irgendwo. Und die meisten Fußballer werden ja auch nicht so wahnsinnig krass reich. Also ich glaube, wenn man so in die Breite schaut, ich wäre trotzdem lieber Fußballer geworden. Ich gebe es ehrlich zu.
Das lassen wir immer so stehen. Was mich jetzt brennend interessiert, ist wirklich, du hast es eben auch schon selber kurz angeschnitten, du hast gesagt, dass es bei dir alles relativ lange gedauert hat, bis da so diese Erfolge irgendwie eingetrudelt sind. Und ich merke das im Moment sehr stark wieder bei mir, bei den Leuten von mir, dass da diese große Planlosigkeit nach dem Abitur herrscht, die irgendwie viele Leute.
Wie bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
Ich bin 22.
Okay. Ja.
Einfach viele Leute fertig macht, diese Angst davor, werde ich was, was muss ich machen, um überhaupt jemand zu werden? Wie sah das bei dir damals aus, als du mit der Schule fertig warst? Warst du jemand, der gesagt hat, ich weiß genau, dass ich in 10 Jahren meine Bücher hier auf dem Tisch liegen habe, ich habe meinen Podcast, ich kenne coole Leute in Deutschland, so wie sah das bei dir aus?
Also erstmal vielen Dank für die Schmeichelei. Ich habe nicht vor 10 Jahren Abi gemacht, sondern jetzt vor 17.
Das sind ja fast 10 Jahre.
Das ist schon nochmal ein Unterschied. Vor 10 Jahren war ich schon wieder, da war ich ganz anders planlos. Erstens, zweitens, ich kann das total nachvollziehen. Das ist das einzige Problem an dieser Zeit ist, dass man sich entscheiden muss. Ich fand die Zeit super geil vor dem Abi. So mit 18, 19 war ich der glücklichste Mensch der Welt, wirklich. Denke ich auch oft dran zurück, wenn ich denke so, okay, wo war so dein Glücksgipfel? Es war eigentlich damals, weil man so ist so, man hatte so eine klare Aufgabe, man hatte keine große Entscheidung so, man hat sich entschieden, Abi zu machen, irgendwann mal, aber schon so mit 16, 17 und dann war klar, das muss jetzt irgendwie passieren. Und dann konnte man da schon sehr gut, sehr locker irgendwie dann irgendwie durchkommen. Oder man konnte sagen, okay, ich bin ehrgeizig, dann muss man halt lernen. Aber man hatte eine große Selbstwirksamkeit. Also wenn du, die meisten Leute schon, wenn sie lernen in der Schule, sind ja dann besser. Vielleicht werden nicht alles 1er, 1-0er Abis so, aber du kannst ja da schon was reißen. Oder kannst sagen, ist mir alles scheißegal, ich gehe lieber saufen so. Ich würde mal sagen, ich wohne irgendwo in der Mitte. aber danach fangen ja die Probleme an. Ich habe dann nach dem Abi beziehungsweise dem obligatorischen Zivildienst, was damals noch keine große Frage war, ob man es macht oder nicht, habe ich erstmal eine Bar aufgemacht mit zwei Freunden.
Echt? Mhm. No way.
Ja, eine Bar und Pizzeria in Freiburg damals. Das hat sich so ergeben. Die Geschichte ist jetzt auch viel zu lang, es wäre ein eigener Podcast jedenfalls. Das hat mich so ein bisschen aus diesem Loch rausgerettet, weil ich schon... Ich hatte mich eingeschrieben in Freiburg so, aber auch nur so pro forma. Und ich habe schon so gemerkt, okay, gut, du hast jetzt Abi gemacht, du hast Zivildienst gemacht, so, du willst eigentlich weg. Was machst du jetzt? Ich konnte mich aber auch zu keinem Studium so richtig durchringen, bevor ich vollends in diese seltsame Quarterlife-Crisis gerutscht wäre. Kam dann sozusagen von einem Kumpel oder von zwei Kumpels das Angebot mit, diese Bar aufzumachen. Und das war ganz gut, weil das war nochmal so eine leichte Rebellion gegen die üblichen Biografien. Hm. Ich hatte keine Lust, so auch so aufs Alter zu schauen. In deinem Alter ist es ja interessant, schauen unheimlich viele Leute drauf. Ja, also ich bin jetzt schon 22 und ich habe noch kein Praktikum und ich habe noch keinen Studienabschluss. So, man macht sich da sehr, sehr verrückt. Das ist so, sind wie so Rennpferde und es zählt wahnsinnig, wann die ins Ziel kommen und dann ist es auf einmal irgendwie egal. Also das kann ich auf jeden Fall mitgeben. So mit 28, 29 fragt dich keiner mehr, warum du mit 21 das oder das gemacht hast. So entweder du hast dann was drauf oder nicht und das wirst du in diesen 10 Jahren schon irgendwie schaffen. Wenn nicht, dann liegt es, glaube ich, an anderen Dingen. Genau, aber das war für mich auch so nochmal sozusagen der Zeit den Mittelfinger zu zeigen, sagen, ich nehme jetzt halt nochmal, weiß nicht, die Bar war 7 Monate auf, wir haben 2 Monate renoviert. Das war, sagen wir mal, ein knappes Jahr, dass wir das gemacht haben. Es war eine sehr, sehr lustige Zeit. Ich habe leider da mit dem Rauchen angefangen. hat sich so ergeben, damals durfte man noch überall drin rauchen. Ich habe dann irgendwann während der Arbeit nicht mehr getrunken, weil wir sonst nur betrunken gewesen wären. Ja, man kann es sich vorstellen, so wilde Partys gefeiert, so alles sehr lustig. Da haben wir sie verkauft, dann hatte ich kurz sehr viel Geld. Dann habe ich lauter Sachen gekauft, die ich immer haben wollte, dann hatte ich kein Geld mehr. Und dann war ich bereit, studieren zu gehen.
So. Ach krass.
Dann habe ich gedacht, so okay, jetzt willst du was mit Hirn machen. Und im Nachhinein ist es natürlich immer, strickt man so eine Geschichte draus. Ich könnte jetzt darüber weinen und sagen, okay, ich habe dein Jahr verloren. Ich habe aber, da habe ich wirklich eine sehr wichtige Sache gelernt. Nämlich, dass es gibt sehr, sehr viele lustige Dinge, die man so anstellen kann mit seiner Zeit auf der Welt. Zum Beispiel Gastronomie. So, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber wenn man Lust drauf hat, kann man das mal eine Weile machen. Für mich... Ich musste aber was machen, wo mein Kopf wirklich angestrengt wird. Es ist so, wie wenn du 2 gesunde Beine hast und nie läufst, irgendwann fühlst du dich schlecht so. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich habe einen gesunden Kopf, der funktioniert, das macht mir eigentlich auch Spaß. Aber ich hatte ihn sowohl in Zivildienst als auch dann in dieser Barzeit 2 Jahre lang überhaupt nicht richtig benutzt. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt willst du eigentlich intellektuell auch erwachsen werden. Und das war sehr, sehr wertvoll. Und das hat auch, wenn auch die ersten 1-2 Jahre in der Uni ich mich nicht dementsprechend verhalten habe, weil ehrlich gesagt sind da andere Verlockungen, dann ziehst du in eine fremde Stadt und lernst neue Leute kennen und wirst halt anders erwachsen und tobst dich aus. Aber dann wirklich, als ich dann auch Zugang einfach zu dieser Institution hatte und zu diesem Klotz an Wissen, der da in der Stadt lag, sowohl vermittelt als auch in den Büchern, als auch selber aktiv dir Wissen anzueignen und Hausarbeiten zu schreiben und sowas und zu performen auch auf der Art, da hat es dann wirklich Klick gemacht. Und da war dann diese Bar-Erfahrung dann schon auch vielleicht wieder ganz wertvoll, weil ich dann diese Flausen im Kopf, weißt du, wie man dann irgendwann hat, sagt, ach, ich schmeiß alles hin, ich mache eine Bar in Brasilien auf. Da habe ich mir gedacht, so, das ist es nicht. Das ist viel, viel harte Arbeit. Du musst sehr vielen Leuten sehr viel Alkohol verkaufen. Auch Leuten, die vielleicht nicht mehr unbedingt viel mehr trinken sollten. Also es ist sowohl intellektuell als auch moralisch sozusagen unterfordernd gewesen für mich. Und ich habe höchsten Respekt heute vor allen, die wirklich sehr, sehr gute Gastronomie machen. Das interessiert mich immer noch. Einer meiner besten Freunde ist Gastronom. Aber ich weiß so, für mich ist das nichts. Ich muss den anderen Weg gehen und den bin ich dann auch gegangen. Insofern, um auf deine Frage noch kurz zu antworten. Ich hatte keinen Plan, aber den ich nicht hatte, der lief dann sehr gut.
So planlos geht der Plan los. Ich finde das total interessant, weil ich mich da so krass auch gerade selber... Also den Podcast hier, den haben Cocktails finanziert. Also ich habe mir mit Cocktails das ganze Ding hier so aufgebaut.
Deshalb das ist auch völlig legitim.
Das gerade voll. So
das ist das Risikokapital des kleinen Mannes,
ja,
dass man in irgendeiner Bar sich das erarbeitet. Das ist doch gut. Ich habe danach super viel aufgelegt im Studium, weil alle Leute haben dann in irgendwelchen Bars gearbeitet und ich dachte so, okay, das Level hast du durchgespielt, du hattest deine eigene Bar, weil ich habe es dann noch dreimal probiert, es ging nicht mehr so. Und da so habe ich das Auflegen eigentlich angefangen, weil ich dachte, du musst irgendwas anderes machen, hast da Bock drauf, habe vorher sehr, sehr viel Musik gemacht, dachte auch, dass ich Musik studieren werde, das hat sich dann auch über den Zivildienst und die Bar so ein bisschen erledigt. Und das mache ich heute wieder mit super viel Spaß und jetzt auch wieder mit sehr viel Ehrgeiz. Es ist immer für irgendwas gut so. Und klar, dann ging so ein bisschen die Phase los, auch im Studium, wo ich mich sehr stark gefragt habe, was ich dann machen soll, was auf dieser intellektuellen Schiene irgendwie für mich bereit liegt. Und dann habe ich Praktika gemacht und Ausland und dies und das und noch einen Master draufgesetzt und so. Und in der Zeit wurde mir dann immer klarer, okay, du hast jetzt echt schon ein bisschen was ausprobiert, auch irgendwie so abseits der normalen Pfade. Du warst total in der Praxis, du hast im Zivildienst, da war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das war nochmal ein ganz anderes Feld. Ich habe ein sehr generalistisches Studium gemacht, ich habe mir sehr viele Sachen angeschaut, auch auf eigene Faust, damals hatte man halt Blogs so. Das heißt, ich hatte dann so das Gefühl, ich habe so ein bisschen einen Erfahrungsschatz gesammelt, so mit Mitte, Ende 20, und ich will aber tatsächlich aus all diesen Dingen, der sozusagen das Kondensat ist Schreiben. Ich will mit Schreiben mein Geld verdienen und halt am liebsten irgendeine Art von künstlerischem Schreiben, jetzt nicht irgendwelche Pressemeldungen so. Und aus dieser ganzen Achterbahn der Dinge hinten raus kam ich halt so mit dieser Gewissheit. Und ich glaube, es wäre auch anders nicht gegangen, außer halt es einfach auszuprobieren. Und das ist sozusagen immer auch meine mantraartig wiederholte Botschaft, wenn jetzt so langsam jüngere Leute fragen, wie sie rausfinden sollen, was sie wollen, sage ich mir, es geht nur über Ausprobieren. Du kannst nicht zum Berufsinformationszentrum, du kannst es dir nicht ergoogeln, das geht nicht. Du wirst dich immer irren. So, ich habe mich in so vielen Dingen geirrt, bis ich es ausprobiert habe. Und am Ende wirst du schon mit irgendwas rauskommen, was dir wirklich Spaß macht. Und das soll es dann auch sein.
Voll, da mega. Punkt, krass, ja. Um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, wo du gesagt hast, du hast dich dann Ende 20 dazu entschieden, du möchtest Geld damit verdienen, zu schreiben. War das eine Entscheidung, die irgendwie morgens beim Aufwachen da war, wo du gesagt hast, ich werde jetzt Autor, ich will schreiben? Oder ist es, weil es ist ja so, dass ich schreibe zum Beispiel auch gerne. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, mit Schreiben mein Geld zu verdienen, weil da auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Hank Moody, Californication, so die Serie, sagt dir das was?
Ja, klar, natürlich.
Es ist so, da ist auch immer diese andere Schattenseite des Autos, die ich zum Beispiel niemals, die ich nicht erleben möchte, einfach weil ich sage so, ich glaube, da würde ich nicht drauf klarkommen.
Weil er säuft oder was?
Nein, irgendwie diese, ich könnte das nicht.
Du meinst, das ist das abgründige Genie, was nicht glücklich wird.
Ja, ich glaube, das würde mich so ein bisschen kaputt machen, okay, irgendwie so beim Schreiben.
Ja, Californication, die erste Staffel habe ich damals auch gesehen, da war ich ja so Mitte 20 oder so, da fanden wir das natürlich sau cool, Leute, weiß ich nicht so genau, aber was ich auf jeden Fall da zertrümmern kann, ist dieser Mythos des Autos, der da aufgebaut wird. Das wird dir in Deutschland so schon mal nicht passieren. Der Typ in der Serie schreibt einen Bestseller, so nachts, so Bukowski-mäßig besoffen an der Schreibmaschine. Man erfährt in der ganzen Serie auch überhaupt nicht, worum es da eigentlich in diesem Buch, das heißt God Hates Us All, so Titels gut, Inhalt weiß man nicht, erfährt man alles nicht. Und dann ist er einfach steinreich, und aber in der Schreibkrise ewig. Mhm. Das ist natürlich für eine Serie ein super Plotaufbau. Für die Realität völliger Bullshit. So läuft's nicht. Erstens, zweitens, in Deutschland schon mal gar nicht, weil so viel Geld verdient hier niemand, dass er sich dann einfach immer den nächsten Porsche kaufen und das Vorderlicht ausschlagen kann. So, das ist natürlich Quatsch. Und in L.A. da in wie heißt der Stadtteil? Jetzt habe ich ein Loch im Kopf.
Boah, ich weiß gar nicht, wo er.
Venice Beach natürlich.
Ach
natürlich.
Ja, stimmt, ja.
Genau, in Venice Beach, da irgendwie an den Canals irgendwie wohnt er ja und so, ist alles völliger Quatsch. Naja, egal. Das kann ich schon mal zertrümmern und das führt auch zu meinem Weg sozusagen. Ich wollte dann Autor werden, weil ich mit Ende 20 habe ich dann tatsächlich dem DFB nochmal eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ich bin hier, ja, ich könnte nochmal ein Probetraining bei der Nationalmannschaft. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Ach so, da hätte
sein Quatsch. Können.
Nein, aber da war mir dann endgültig klar, Fußballprofi wirst du nicht mehr. So, und weil man kennt das ja, wenn die Geburtsjahrgänge der Nationalspieler, weißt du, wenn die am Anfang, also du wächst ja auf, da sind die alle mega alt. Und du denkst immer so, okay, wenn ich mal so alt bin wie ihr, dann bin ich auch so gut wie ihr, dann spiele ich da auch irgendwie mit. Und dann kommst du immer näher und irgendwann debütiert der Erste in der Nationalmannschaft, der ist jünger als du. Und dann denkst du noch so, ja, der kann aber nichts und so. Und irgendwann werden die immer älter und dann blieb nur noch Miro Klose. Irgendwann war Miro Klose so der Letzte, der irgendwie noch älter war. Das war dann so mit Ende 20, so Anfang 30. Ne? Und dann zerplatzen natürlich diese Träume, dann braucht man einen neuen Traum. In Wahrheit war es natürlich so, dass ich schon mit Anfang 20 sehr gerne literarisch geschrieben habe, aber es war erstens Schrott und zweitens habe ich mich natürlich nie getraut, damit irgendwie rauszugehen. Es war immer so semi-offiziell, dass ich irgendwelche Sachen schreibe. Mhm. Und das hat sich dann alles so evolutioniert und durch, sagen wir mal, Ausprobieren und auch Enttäuschung will ich jetzt nicht sagen, aber du machst dann irgendwo ein Praktikum, denkst, es ist mega cool und ist vielleicht auch, ist es ganz cool, aber die Leute sind irgendwie verschroben und es macht dir dann doch keinen so richtigen Spaß und du kommst eigentlich heim und denkst, okay, wie kann ich schreiben? So, und ich glaube, das ist auch, das ist der einzige Weg rauszufinden, ob du Schriftstellerin sein solltest, ob das deine Bestimmung sozusagen ist, wenn man es überhöhen will. Du musst gucken, ob du irgendwas anderes im Leben findest, was du halbwegs glücklich machen kannst. So, ob du Tankwart wirst oder Pathologin oder Pilot oder so, ist völlig egal was, du kannst alles mögliche ausprobieren. Und wenn du ganz viel ausprobiert hast und dir wirklich dir gegenüber ganz ehrlich bist und sagst, ich will einfach nur schreiben, dann solltest du es tun. Weil es ist auf eine Art der schönste, aber auch der härteste Beruf der Welt und du wirst es nur schaffen, wenn du dir 100% sicher bist, dass alles andere nichts für dich ist. So, dass das deine Nummer eins ist. Sonst bringst du einfach die Kraft nicht auf und die Leidensfähigkeit nicht auf, um Bücher zu schreiben, weil es ist einfach verdammt hart und unter Umständen wirst du nie einen Cent Geld damit verdienen. Und es geht nur, wenn es deine einzige Option ist. Und so war es bei mir schon. Ich habe mit, sagen wir mal, Ende 20 gemerkt, alles andere wird mich nicht glücklich machen. Ich werde immer zu Hause sitzen. Ich werde vielleicht einen coolen Job irgendwo kriegen. Ich bin gut ausgebildet, so. Ich bin privilegiert. Ich hatte Glück, so. Ich habe ein paar Verbindungen irgendwie aufgebaut. So, ich werde mein Geld nach Hause bringen und es wird okay sein, so. Was soll man in Deutschland dann auch rumjammern? Aber ich werde auf der ganz persönlichen Ebene werde ich sehr, sehr unglücklich sein. Ich werde mich immer fragen, hättest du es nicht schaffen können? Und wenn diese Frage so kommt wie so ein bescheuerter psychischer Bumerang, warum machst du es nicht? Hätte doch vielleicht klappen können. Dann sollte man es tun. Und ich glaube, dass deswegen viele Leute sehr, sehr spät wirklich schreiben und dann veröffentlichen, weil sie es sehr lange geschafft haben, diese Frage zu umgehen. Dann hatte ich zum Glück inzwischen so ein paar Fähigkeiten gesammelt und halt studiert und Leute kennengelernt, dass ich halt auch anderweitig einigermaßen Geld verdienen konnte, nämlich vor allem mit Journalismus und so ein bisschen moderieren und so ein paar Jobs halt, alles Mögliche gemacht, was okay war, was irgendwie auch so ein bisschen dahin geführt hat, was jetzt nicht allzu weit weg war. Dann habe ich halt versucht, einfach einen Roman zu schreiben und zu veröffentlichen. Und tatsächlich habe ich mein erstes Romanmanuskript vor ziemlich genau 7 Jahren mindestens abgeschlossen.
Ach krass.
So. Daran sieht man, jetzt ist der Dschungel erschienen.
Das ist dein Romandebüt.
Das ist mein Romandebüt. Das heißt, da sind nochmal 7 Jahre vergangen, in denen ich das eigentlich zu Hause hatte. Das ist nicht gut gewesen, aber war jetzt auch nicht total beschissen. Das war gut genug, dass sich eine Agentur drum gekümmert hat und dass Leute daran geglaubt haben, dass man das veröffentlichen kann. Das hat dann nur keiner veröffentlicht, kein Verlag. Also ich war schon sehr, sehr weit und dann kam nochmal so ein Stoppschild und ich musste nochmal extra Runden drehen. Und dann kam ja irgendwann das Sachbuch vor 2 Jahren, Wie wir lieben, oder vor 2,5 Jahren, was aber nicht meine Idee war. Das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ich will eines Tages ein Sachbuch über offene Beziehungen schreiben, sondern ich wollte immer den Roman machen. Das heißt, selbst bei mir, wo man jetzt von außen drauf stand, sagt, ah ja gut, mit Mitte 30, Romandebüt, vorher ein paar coole Sachen gemacht, hinter ein paar coole Sachen gemacht, bei dem lief es ziemlich gut. Das war verdammt viel Geduld und verdammt viel Durchhaltevermögen, so ohne mich selber zu loben. Und ich bin beileibe kein Typ, der gerne leidet oder der dann so Hank Moody-artig an der Whiskyflasche hängt und das so ein bisschen so aufpustet und dann sagt, oh, ich bin so existenzialistisch und so, ja, aber ich zieh's durch. Nee, das war richtig scheiße auch zwischendurch. Aber das zeigt dir halt, ob du das im Kreuz hast oder nicht. Wenn du da nicht wenigstens durchgehst, als weißer, heterosexueller Mann aus einer bildungsbürgerlichen Familie, wenn du da nicht dieses feste Schuhwerk anhast, psychisch, um zu sagen, ja gut, dann probiere ich es jetzt halt noch, probiere es nochmal, bis es irgendwann klappt. Also dann hast du es auch nicht verdient.
Was hat dich denn daran gehindert, irgendwann mal alles hinzuschmeißen? Weil es gab ja bestimmt, ich meine, allein mit diesem Podcast. Weil ich finde es krass, wie oft man sich selber an solche Punkte bringt, beziehungsweise ist es bei mir so, dass es dann immer mal wieder. Manchmal sind die Auslöser, die dazu führen, gar nicht so krass. Also das ist gar nicht so.
Hinzuwerfen?
Ja, also ich finde, manchmal sind es bei mir so Momente, das ist viel, viel weniger geworden. Aber am Anfang war das so krass, wo ich mir einfach selber ständig eingeredet habe, dass ich nicht gut genug bin. So, ich kann das gar nicht schaffen. So, dass man irgendwie, dann ist diese Stimme da im Kopf so laut. Und trotzdem habe ich nie hingeworfen. So, wieso, ich weiß nicht, ob das bei dir dann auch so oft der Fall war oder ob das auch so intensiv irgendwie war, aber warum hast du nie aufgegeben? Also warum gibt es das Buch jetzt? Was war das Ding, das, oder nicht nur vielleicht ein Ding, aber warum hast du gesagt, ich mache das?
So, da ich würde es umdrehen, weil ich glaube, Schreiben oder Kunst allgemein, ich kann es fürs Schreiben sagen für mich, ich glaube, es gilt aber für die meisten Künste sozusagen oder kreative Arbeit, das ist ja ein ständiges Scheitern. Ja. Du wirst ja nie irgendwas produzieren, wo du dann hinterher sagst, so, okay, perfekt, ich muss nichts mehr machen, ich habe es jetzt voll durchstiegen. So. Und das musst du aber lernen, diese Lektion. Das steht in manchen Handbüchern, so, das kannst du dir anlesen, aber dass du das für dich selber wirklich umarmst, was das eigentlich bedeutet und wie demütig dich das auch macht, aber gleichzeitig wahnsinnig stark. Das ist Learning by Doing, das musst du selber machen. Und deswegen, glaube ich, kann jeder, wenn er ehrlich ist, jeder und jede Künstlerin so, kann eine Geschichte erzählen wie ich, wo du einmal so gegen die Wand läufst. Und das trennt halt die Spreu vom Weizen, weil wenn du da dann aufgibst, dann willst du es einfach nicht genug. Und da sind wir den Sportlern vielleicht dann auch wieder sehr, 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 sehr ähnlich so. Du musst durch diesen Schmerz durch und du musst gerade aus der Niederlage, so bescheuert es klingt, musst du dann sagen, okay, jetzt ist es recht. Und wenn du da hinwirfst, dann kann es ja nichts werden. Und ich habe mir irgendwann wie so eine innere Gleichung aufgestellt. Ich habe gesagt, ich glaube, mein Talent reicht wenigstens aus, um es zu probieren. Keine Ahnung, ob ich gut genug bin, aber es ist so ein bisschen was vorhanden, dass ich da einen Hebel dran setzen kann, sozusagen. Und der andere Faktor ist nur Zeit und Einsatz. Also Zeit und Arbeit sozusagen zusammen. Und wenn ich dann, und dann kommt hinter dem Gleichheitszeichen, wird schon irgendwas rauskommen. So, wenn ich nur lange genug, mit genug Hingabe mein Talent nutze, vielleicht muss ich jetzt 70 werden, aber so, und das will ich dann schon sehen, so. Und da muss man irgendwie hinkommen, dass man sagt, wie lange das dann genau dauert, das muss mir jetzt halt egal sein. Da begebe ich mich in die Hände des Schicksals oder keine Ahnung. Ist ja auch einfach sehr viel Glück dabei, so. Naja, und der eine hat halt früher Glück und der andere später oder keine Ahnung. Das kann man ja am Ende auch nicht so genau festmachen, woran es dann so lag. Aber die Option hinzuwerfen, die gibt's gab's für mich schon die letzten mindestens 10 Jahre nicht. So, das war einfach keine Möglichkeit mehr, so, weil ich gewusst habe, das ist es. Und jetzt musst du halt durchhalten und kannst halt, weil ich hatte ja auch noch Glück, dadurch, dass ich dann Journalismus gemacht habe, was dann echt auch gut lief, so, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Jahr lang nur Journalismus, um zu gucken, wo mich das hinbringt und was ich da lernen kann. Sehr viel gelernt. Das lief dann gut, das ist ja auch schon mal super. Und ich habe immer so ein bisschen moderiert, auch gut, auch fürs Geld so, also ich habe dann schon auch begriffen, dass ich eigentlich echt noch Glück habe, so als unveröffentlichter Schriftsteller, da kann es einem auch echt schlecht gehen. Und daran habe ich mich immer so ein bisschen festgehalten in Phasen, wo ich halt natürlich auch super frustriert war, aber ich habe dann schon gemerkt, okay, das geht alles immer einen kleinen Schritt weiter, es geht natürlich nie so schnell, wie ich möchte, aber jetzt halt nicht durchdrehen einfach. Ist die Devise.
Da wollte ich eigentlich eben schon drauf rein und jetzt hast du es gerade nochmal gesagt, das Thema Geduld, war das was du lernen musstest?
Ja, also lernen muss, ich bin immer noch sehr ungeduldig. Es gab mal im Stern, war das auf der letzten Seite, gab es mal immer so ein Interview zum Schluss mit so immer den gleichen Fragen. Ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war immer am Anfang, früher war die letzte Frage an die Prominenten da, was ist ihre größte Schwäche? Und dann haben sie nach 2 Jahren das da einen Zusatz dahinter geschrieben, was ist ihre größte Schwäche, außer Ungeduld. Weil alle immer gesagt haben, Ungeduld. Mhm. Weil das macht dich auch irgendwie, da bist du so ein Macher und macht dich irgendwie sympathisch. Und dann ist halt ehrgeizig. So, eigentlich übersetzt sich das ja wieder in was Positives. Deswegen glaube ich, sehr, sehr viele Leute sind sehr, sehr ungeduldig. Das ist jetzt nichts Besonderes so. Und ich weiß ja nicht, ob Geduld das richtige Wort ist. Ich weiß nicht, mein Gitarrenlehrer hat immer gesagt, von dem habe ich viel gelernt, Schnelligkeit ist ein Nebenprodukt von Genauigkeit. Unfassbar schlauer Satz. Okay. Und sehr wahr. Ich glaube, es geht eher um Genauigkeit, nicht um Geduld. Klar, du kannst nur Genauigkeit schaffen, wenn du geduldig arbeitest. Aber die Geduld kommt von alleine in dem Moment, wo du lernst, wie wichtig Genauigkeit ist. Und wie viel dir das eigentlich bringt auf allen Ebenen, wie viel das, weiß ich nicht, du schreibst einen Text, wie viel das im Text bringt, wie viel das aber auch deinem Denken bringt, wie viel das dann am Ende vielleicht auch der Welt bringt, wenn du was wirklich genau durchdacht und formuliert hast, dass es Leute dann auch besser begreifen können, dass du da mehr aussendest, es macht dich zu einem besseren Schreiber in dem Fall. So, und ich glaube, diese diese Genauigkeit, dass das der eine wichtige Faktor ist, um gute Sachen zu produzieren, das musste ich erst lernen, weil ich natürlich wie die allermeisten am Anfang immer dachte, ja, mit dem großen Löffel drauf und das, was du halt so kannst und große Klappe so beim Schreiben und dann passt es schon, viele krasse Wörter und so. Das stimmt nicht, es muss das richtige Wort sein, nicht das krasseste und nicht 10. So. Das ist die eine große Sache und die andere ist halt, also Hingabe, Liebe zum Stoff so und Überzeugung und Ehrlichkeit. Und dann kommt die Geduld von alleine, wenn du dann merkst, okay, ich mache einfach Fortschritte, weil ich auf dem richtigen Weg bin, dann kann man da auch geduldig sein und dann merkt man auch, dass es eigentlich dann doch einigermaßen schnell geht. So, ich meine, am Ende hast du ein Buch für die Ewigkeit unter Umständen und hast, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre dran gearbeitet, ist immer noch ein okayes Verhältnis.
Würdest du auch sagen, dass es vielleicht ein Stück weit Vertrauen in einen selbst ist? Also, dass man einfach sagt, ich glaube an mich.
Ja, das ist mit das Wichtigste. Weil das ist ja total brutal, einen Roman zu schreiben. Deswegen sage ich auch immer ganz selbstlos, eigentlich, mich kann nichts mehr schrecken, weil wenn du das gemacht hast, dann hast du so in deine Schwächen reingucken müssen und dann wieder dieses Vertrauen zu dir selbst aufbauen. Und da kann dir keiner helfen. Das ist schon super wichtig, deine Stabilität zu haben. Und aber viel, viel wichtiger ist halt zu akzeptieren, dass es wird nicht so, wie du am Anfang denkst, dass es werden soll. So, das ist einfach kein Tisch, den du baust und dann ist der schön und funktioniert. So, es verselbstständigt sich. Und es muss auch so sein, damit es was bedeutet. Und da sind wir wieder so bei der Fail-Better-Logik. Ich glaube, jemand hat mal Michael Jordan gefragt, wie er der beste Basketballspieler der Welt geworden ist. Und er hat gesagt, bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich immer noch total schlecht, aber ich habe es akzeptiert und versuche immer weniger schlecht zu werden. Ich werfe immer noch ziemlich oft daneben. Aber weil ich das akzeptiert habe und daran arbeite, werfe ich auch oft genug rein, um halt gut zu sein. Und so, glaube ich, funktioniert auch Schreiben. Du wirst sowieso die ganze Zeit daneben treffen und da darfst du dich halt nicht fertig machen, sondern musst darauf vertrauen, dass die Dinger, die dann reingehen, das trägt dich dann schon.
Ja, voll. Was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, du bist ja jemand, der neben dem Schreiben auch noch viele andere Dinge macht. Also ich würde sagen, du bist vielseitig. Und mit dem Druck, der vielleicht in den ersten 10 Jahren oder in den letzten 10 Jahren jetzt vielleicht stärker da war, so abliefern, oder gab es das bei dir? Hattest du Druck, abliefern zu müssen? War da so dieses Ding, ich muss es der Welt jetzt auch irgendwie so ein bisschen beweisen, ich muss zeigen, was ich kann?
Ja, beweisen schon. Ich würde sagen, Druck, also den meisten Druck macht man sich immer selber. Und ich hätte bis vor kurzem immer gesagt, wenn jemand mich gefragt hat, hast du eigentlich Stress? Hätte ich immer mit Karl Lagerfeld gesagt, Stress, ich kenne nur Stress.
Ja.
Es hat sich nicht so angefühlt. Es hat sich nicht so nach Druck und Stress angefühlt. Aber das ist auch eine Typsache. Da kann man wieder die Brücke zum Fußball schlagen, bis hin zum Moderieren vor vielen Leuten. Ich mag so Situationen eigentlich auch ganz gerne. So, das ist halt einfach Veranlagung, ob man gerne dann in dem Moment so performen müssen will oder nicht. Es war eher so, ich würde sagen, ich hatte Angst, nicht zu bekommen, wovon ich dachte, dass ich es verdiene. Und das ist ein sehr egoistisches Momentum auch, weil du natürlich dann, da setzt du ja erstmal voraus, okay, ich verdiene was und zwar relativ viel, weil also Aufmerksamkeit von anderen Leuten ist halt das höchste Gut heutzutage und das für eine Kunstform wie ein Roman oder so, das ist, da verlangst du schon viel von der Welt. Und dann aber sozusagen daraus abzuleiten, wenn das gerade noch nicht funktioniert, dann zu sagen, ja fuck, was passiert denn, wie lange soll das eigentlich noch dauern? Da machst du dir dann Druck. So, da kommt der Druck vielleicht her, wenn man es so ausdrücken möchte. Das habe ich dann aber auch irgendwann kapiert, dass das alles überhaupt gar keinen Sinn hat und dass einfach die Zeitspannen, die sowas braucht, die sind einfach immer länger, als du denkst. Du denkst immer, ah, okay, jetzt schreibe ich ein Jahr lang Buch und dann suche ich noch ein halbes Jahr einen Verlag und dann kommt das raus und dann geht es so und in 2 Jahren bin ich dann ein gefeierter Autor. Ich sage dann immer so, kannst immer alles verdoppeln. Dann bist du realistisch, so wie wenn der Handwerker sagen, ja, okay, wir kommen nächste Woche und dann machen wir 2 Tage das Bad. So, es wird nicht so passieren, so ist wie die Großbaustellen. So, denn deine Karriere ist der Berliner Flughafen. Geh davon aus, dass es alles immer viel, viel länger dauert und dass Dinge dazwischen kommen, aber glaub trotzdem dran, dass am Ende da die Flugzeuge abheben, sonst kannst du es sowieso total vergessen. Und klar, ich habe mir schon einen zeitlichen Druck gemacht und ich habe natürlich auch, natürlich siehst du andere Leute, von denen du denkst, die können weniger als du, so ehrlich kann man sagen, sein, sozusagen an dir vorbeiziehen. Da kommt der nächste Kalenderspruch, Das stimmt aber nicht, das ist eine Illusion, weil es gibt nur diesen einen Weg für dich. Es gibt niemand, der auf diesem Weg schneller ist, weil die machen alle ihren eigenen Weg. Sollen sie die Preise gewinnen und die Jobs kriegen und die Aufmerksamkeit und die Reichweite und die Liebe der Leute, du wirst deinen Teil davon schon abkriegen, so, und dafür bist du verantwortlich. Ich weiß, wenn man über diese Themen spricht, finde ich, und ehrlich ist, klingt man immer wie so eine Fibel mit so Sinnsprüchen, aber es stimmt einfach, es ist leider so. Ich sag das immer, je älter ich werde, desto mehr Sinn ergeben diese ganzen Kalendersprüche.
Voll. So. Also da bin ich komplett bei dir. Und wie wichtig ist, also du hast ja jetzt dann wirklich schon so ein, ich meine, das liegt hier so vorne auf dem Tisch und wir wissen beide, dass das ein geiles Ding ist. So.
Das hast du jetzt gesagt. Ich würde sehr viel daran wieder ändern. So viel kann ich sagen.
Aber ich glaube, das bist doch halt einfach, du hast es halt auch einfach geschrieben, dass es wie mit jeder Podcast-Folge, die ich mache, es gibt dann immer, das ist diese Selbstkritik, die man irgendwie, und ich glaube, das muss auch da sein. Ich glaube, wenn das nicht da wäre. Sonst wärst
du ja nicht besser.
Aber du findest doch, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen gut findest du es auch.
Es ist schwer, weil dann bringst du deinen ersten Roman raus. Und dann zerplatzen die Illusionen wirklich wie die sprichwörtlichen Seifenblasen, weil du auf allen Ebenen, du bist nicht sofort super gefragt, der verkauft sich nicht sofort super krass. Du wirst nicht reich damit, okay, die Illusion hatte ich schon nicht mehr seit dem ersten Buch. Du brichst aber auch nicht sofort durch die Decke, einer von 1.000 oder 10.000 so. Also es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich und auch echt wirklich sehr viel Glück. Du bekommst gutes Feedback. Klar, es gibt immer Leute, die mögen Bücher, es gibt Leute, die mögen Bücher nicht, aber du, selbst der stabilste Typ, glaube ich, nimmt sich dann das negative Feedback immer mehr zu Herzen als das positive, weil du einfach auch selber weißt, wie wir uns eben schon einig waren, du hast es geschrieben, du kennst dafür die Schwächen wie von deinem eigenen Kind, so. Du weißt ganz genau, das hätte man vielleicht auch anders machen können oder da bin ich einfach noch nicht fähig dazu oder da war, kann man sich so oder so entscheiden. Wenn Leute dann da den Finger in die Wunde legen, so das berührt dich. Die 20. Nachricht auf Instagram, hey, super Buch, habe ich total gerne gelesen. Weißt du, so bitter das klingt, aber das wird irgendwann auch so ein bisschen austauschbar. Da sagst du nicht jedes Mal wieder, geil, Shampoos, jetzt so, mein Leben ist geil, Leute lesen mein Buch. Also es ist der abnehmende Grenznutzen des positiven Feedbacks, da sollte man nochmal irgendwann was drüber schreiben. Wir sind einfach sehr, sehr seltsam programmierte psychische Maschinen, dass das so abnimmt, dass die Freude über sowas. Also ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, dann klingt es, als würde ich jammern. Natürlich ist es total geil, dieses Buch zu haben. Und es sieht, ich finde, es sieht immer noch wahnsinnig gut aus.
Das ist so krass. Also da festhalten. Ohne Spaß, das ist ein Mega-Cover. Und das hat auch jeder gesagt, dem ich das Buch bisher gegeben habe.
Das ist mir natürlich viel wichtiger, als was drinsteht und wie es die Leute finden. Aber nee, also just jetzt kam die Nominierung sozusagen für die Shortlist vom ZDF Aspekte Literaturpreis. Der, glaube ich, kann man sagen, der wichtigste Preis für Debutanten in Deutschland ist.
Okay.
Da bin ich jetzt sozusagen unter den letzten 5. Das war jetzt nochmal so eine Bestätigung, dass es nicht ganz verkehrt ist und dass auch eine, sagen wir mal, eine kulturelle Elite oder die Szene oder so, das ist eine sehr, sehr gut besetzte Jury mit sehr, sehr klugen, kompetenten Leuten, dass sie das gutieren und gut finden. Das war schon jetzt nochmal wichtig. Irgendwie auf eine Art, dass es einerseits beim Publikum ankommt, aber eben auch da so, ne, man guckt dann so ein bisschen, okay, was sagt die Szene, was sagen die anderen Literatinnen, was sagt die Kritik, was sagen die Leute auf Amazon, so. Und man ist da, also ich bin da natürlich auch wie alle schon sehr sensibel, auch wenn ich natürlich, wenn ich es jetzt aufschlage, nicht sage, oh Gott, was ist das für ein Bullshit, sondern schon hinter sehr, sehr vielem auch stehe. Ein paar Sachen hätte ich tatsächlich jetzt anders gemacht, aber never explain, never complain, so ist es da draußen und es ist auch gut so. Es sieht gut aus, ich gehe nächste Woche, habe ich 2 Lesungen, da gehe ich gerne hin, so, ich rede gerne drüber, ich finde, das ist auch die Pflicht heutzutage von AutorInnen, dass man so ein bisschen transparenter ist und nicht so Hank Moody-mäßig Genie sich irgendwo da oben hinhängt und fertig. Und jetzt schreibe ich das nächste und es wird geiler und das zählt. Was soll ich machen? Also, so, ich kann jetzt mir eine Schulnote geben dafür oder sagen, es hat mich nicht so glücklich gemacht, wie ich dachte oder so. Glücklich macht dich eh Sport und Sex und ein gutes Gespräch. Buch draußen zu haben, ist, glaube ich, das ist gar nicht dazu da, dich glücklich zu machen.
Wofür denn sonst?
Weil du ohne nicht leben könntest.
So. Also ist es ein Job in gewisser Weise.
Naja, und das Schreiben sollte dich glücklich machen, weil du den geilsten Beruf hast überhaupt und weil du sehr viel dafür getan hast, dafür bezahlt zu werden und weil mein Freund Max Scharnik, der auch hinten drauf ein Zitat gegeben hat, der noch viel bessere Bücher schreibt, das wäre mein Lektüre-Tipp sozusagen, alles von Max Scharnik einfach kaufen und lesen. Der hat mal so schön gesagt, wenn du als Autor frustriert bist, weil du auf der Buchmesse sitzt und alle anderen Autoren sitzen auch rum und Autorinnen und alle denken so, ah, ich hätte gerne mehr Bücher verkauft und bessere Kritik und so. Schau raus vor die Tore der Buchmesse, da stehen 15.000 Leute, die wollen an deinen Platz, weil sie alle Autor oder Autorin werden wollen. Daran muss man sich immer festhalten, dass man überhaupt dieses Buch rausbringt, ist schon so krass gut, dann sollte man nicht mehr davon erwarten, dass es dann sozusagen im Hugendubel zu sehen, dass das dann noch dich total glücklich macht. Glücklich, glaube ich, macht mich jetzt, das nächste anfangen zu können. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Geld damit verdienen, sich Geschichten auszudenken. Also das ist, ich finde, das ist wirklich wie Zauberer zu sein. Geht nicht besser.
Und diese ganzen anderen Sachen, die du drumherum machst, also wie wichtig...
Ja, wir machen jetzt mal Werbung für meinen Podcast.
Ja, unter anderem, also das wäre jetzt der Podcast oder allein die Mucke, die du auch machst, auflegen. So, sind das Sachen, die machst du jetzt parallel, weil du weißt, so, das funktioniert? Oder ist es was, wo du sagst, es macht mir einfach Spaß, deshalb investiere ich Zeit da rein? Oder sagst du, vielleicht ist es irgendwie noch was Neues, wo ich rausfinden könnte, vielleicht bin ich ja noch mehr darin veranlagt. Also warum machst du parallel dazu noch so viele andere Sachen?
Also den Podcast mache ich, weil ich einfach sehr gerne mit Leuten spreche und Fragen stelle, so wie du. Und ich mache es ein bisschen aus den gleichselben Gründen wie du, wie vorhin gesagt hast, nämlich reiner Egoismus, weil ich diese Leute kennenlernen will und mich ranwanzen will und irgendwie an ihnen wachsen möchte sozusagen. Nee, ich habe immer, also jetzt schon seit 10 Jahren, gerne moderiert und also ich habe immer gesagt, mein ideales Leben wäre 50% schreiben und 50% anderen Quatsch machen, um so einen Ausgleich auch zu haben. Weil ich glaube auch, dass ich glaube, ich wäre tatsächlich dann doch irgendwann ein bisschen belastet, wenn ich jetzt 8 Stunden am Tag das ganze Jahr über Bücher schreiben müsste. Es ist schon sehr gut, Kopf durchpusten und sich mit Leuten auseinanderzusetzen und rausgehen. Und dafür ist sowas natürlich super. Und dass ich dann auch noch das Glück habe, so ein bisschen Musik machen zu können jetzt, das ist so ein Kindheitstraum, den ich mir, also damit belohne ich mich quasi selber. Genau, und alles andere, was ich so mache, was man vielleicht dann auch auf Instagram sieht, mal hier, mal da, kleinere, größere Projekte, ich nehme das so dankbar an, dass es immer mehr wird. So, es gab sehr lange Zeiten, da hat das Telefon nicht geklingelt. Ich muss mich jetzt sozusagen daran gewöhnen, dass es manchmal öfters klingelt und ich dann auch mal Nein sagen muss, weil ich sonst einfach auch durchdrehe oder dass ich gewichten muss. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Herausforderung, zu sagen, okay, immer wieder, was ist mir wirklich wichtig? Welche Probleme ziehe ich an mich ran und löse sie dann? Und welche Probleme, auf die habe ich überhaupt gar keinen Bock? Natürlich spielt Geld auch eine Rolle, weil du musst einfach gucken, dass du neben dem Bücherschreiben, wenn du jetzt nicht die eine bist, die krass durch die Decke schießt, dann musst du gucken, dass du noch mit was anderem Bücher, wenn du so bist gut beraten, weil das kann auch schnell wieder aufhören. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und ich hatte eben die Zeiten, da hatte ich zero Kohle, weil es einfach keine Jobs für mich. Und dann habe ich mit Journalismus so ein bisschen Geld verdient. Also ich bin immer noch vorsichtig genug, um dem auch nicht so ganz zu trauen, zu sagen, so geil, ich habe es geschafft, ich hatte Joko in meinem Podcast, ich habe ein Buch, so, fickt euch alle, ich mache jetzt nur noch meinen Scheiß, so. Das wird auf Jahrzehnte, glaube ich, auch nicht unbedingt funktionieren, weil wir ja auch alle nicht so genau wissen, welche Geschäftsmodelle wirklich überleben. Also finde ich so ganz beruhigend, irgendwie verschiedene Sachen zu machen. Ich muss mich aber auch immer wieder einschränken, weil ich merke, gerade in den letzten 1-2 Jahren bin ich auf zu vielen Hochzeiten getanzt. Ich habe dann noch für Funk moderiert, das Format Jäger und Sammler. Ich habe sehr, sehr viele Events gemacht. Dann kam jetzt das erste Buch, dann das zweite Buch. Sehr viel Journalismus immer noch neben mir, also Printjournalismus. Und das war irgendwann zu viel. Und jetzt versuche ich das alles so ein bisschen zu konsolidieren und dann also für 2020 auch einen genaueren Plan zu haben. Also welches nächste Buch, in welchem Zeitraum, wie geht es mit dem Podcast weiter? Was kann ich, wofür habe ich nebenher noch Zeit? Und das läuft alles gerade super, aber ich bin nur ich. Wäre ich ein Unternehmen, hätte ich vor 2 Jahren, glaube ich, mal jemand eingestellt, der mir hilft. Das kann ich aber nicht machen. So, deswegen, es geht nicht, ich kann nicht mehr als 100% gehen. So, und das ist tatsächlich überhaupt nicht gesund. Und da muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass man die Prioritäten richtig setzt. Das aber wenn Jogi Löw anruft, bin ich da.
Und dann, um nochmal kurz auf den Punkt zu kommen, dieses Work-Life-Balance-Ding irgendwie, hast du da schon mal auch dann Momente gehabt, wo du gemerkt hast, okay, hier kann man sich auch irgendwie so drin verlieren, also dass du so viel, also so einen kleinen Tunnelblick bekommen hast und einfach dieses Arbeiten, dieses Mehrmachen und irgendwie ständig noch einen draufsetzen wollen und dann irgendwann zu merken, so, vielleicht ist Arbeit doch nicht alles? Gab es mal sowas bei dir?
bei mir und ich glaube bei vielen anderen in diesen Branchen vermischt sich halt Arbeit und Privates sehr.
Voll.
So, ne? Und das ist ein Privileg, aber das, da steckt die Gefahr drin, dass du das, du nimmst vieles nicht unbedingt als Arbeit wahr. Es ist ja total, ich habe keinen festen Arbeitgeber, ich habe keinen festen Arbeitsplatz. Ich könnte theoretisch Tag und Nacht überall arbeiten. So. Darum beneiden mich meine Freunde, die in Festanstellungen sind, sehr. Aber genau, da steckt so ein bisschen der Teufel drin, dass du dich nicht genug abgrenzt. Und ich habe immer versucht, mir so Wochenenden auch zu halten, so ganz normal. Und ich bin zum Glück da relativ protestantisch aufgestellt. Ich saß immer morgens um 9 spätestens am Schreibtisch, sonst habe ich schlechte Laune gekriegt. Das heißt, ich musste auch keine Nachtschichten machen oder so. Aber trotzdem, diese Entgrenzung ist gefährlich, plus, wie ich eben beschrieben habe, wenn dann echt viele Leute was von dir wollen und vielleicht auch gut dafür bezahlen, so, also, und du denkst, oh, ja, geil, das mache ich jetzt halt auch noch, dann mache ich das halt am Samstag, es passt schon, das lohnt sich. Und du dann auch eben noch diesen kleinen Mann im Ohr hast oder diese Angst, so, ja, vielleicht rufen sie morgen nicht mehr an, also macht es lieber immer alles. Wo kann ich absagen, wo mein Marktwert da nicht sinkt, sondern vielleicht sogar steigt? Das ist, da gibt es auch Leute, die sind viel schlauer als ich, die glaube ich, sehr gut sich da so hocharbeiten irgendwie und im richtigen Moment auch mal was nicht machen. Ich dachte immer, alles, ich muss alles machen. Klar, das ist gefährlich. Ich mag den Ausdruck Work-Life-Balance nicht so, weil es klingt so, als gäbe es da einen richtigen Punkt für jeden und der liegt schon irgendwo so bei der 30-Stunden-Woche oder so. Oder für manche vielleicht 28 oder keine Ahnung. Ich glaube, es geht viel mehr um die Qualität von Arbeit. Wenn du die richtige Arbeit hast und die füllt dich wirklich aus und die erfüllt so gewisse Parameter und es ist fair und gerecht, was da passiert, dann brauchst du keine Balance mehr. Dann musst du nicht sagen, ah, am Wochenende gehe ich 4 Stunden ins Spa und 2 Stunden Sport, weil dann bin ich wieder da, dann sind die Akkus aufgeladen. Das sind alles so gefährliche Sprachbilder, finde ich, die dich so mechanisieren eigentlich. Die machen dich zu einer Maschine und das ist eigentlich sind Zusammenhänge, die wir überwunden geglaubt haben. So, das ist fast schon so Manchester-Kapitalismus. So, der Mensch muss da so abliefern und dann darf er nach Hause gehen und dann hat er so 3 Stunden Pause, um sich auszuruhen und dann muss er wieder in die Fabrik. Da sind wir ja zum Glück nicht mehr. Ich finde, die Leute sollten viel emanzipierter in wirklich da, wo sie arbeiten, einfordern, dass da die Balance stimmt, wie auch immer, was da die Nöte sind. Und nicht erst, wenn sie nach Hause gehen, sagen, und jetzt gleiche ich aus, was da nicht so richtig gepasst hat. Und das ist aber auch, das ist auch für mich natürlich eine große Aufgabe, immer wieder festzustellen, so, wofür mache ich den ganzen Scheiß? Was lohnt sich? Und wann ruft Jürgen Löw endlich an? Das ist immer noch die große Frage.
Ey, die müssen wir dann gleich echt anrufen. Das ist ja echt so ein Ding, was sich beschäftigt.
Ja, ich könnte noch, weißt du, ne, ich bin jetzt 36, ich könnte noch 1-2 Jahre.
So ein paar Fallrückzieher-Dinger irgendwie, das passt.
Überhaupt gar kein Problem.
Ja. Ne, sehe ich dich auch. Steh ich voll dazu. Um vielleicht da nochmal so ein bisschen tiefer zu gehen. Du hast eben gesagt, du verwirklichst mit der Musik so ein bisschen deinen Kindheitstraum. Wenn du 5 oder 10 Jahre in die Zukunft guckst, was sind denn da noch so Sachen, wo du sagst, so, die möchte ich gerne abhaken? Das wäre geil, wenn das passiert. Also gibt es da irgendwie so Sachen, wo du von träumst?
Vielen Dank für diese Frage. Ich werde sie sehr gerne beantworten, weil ich so wie viele Leute daran glaube, dass Wünsche wahrscheinlicher in Erfüllung gehen, wenn man sie ausspricht.
Voll.
So, das musste ich auch erstmal lernen, weil du natürlich nicht mit 22 dich hinstellst und sagst, ich will mal einen Roman veröffentlichen, wenn du nicht entweder ein sehr, sehr, sehr großes Ego hast oder ein sehr, sehr, sehr kleines, dir alles scheißegal ist. Und wenn du so eine soziale Scham hast und noch nicht weißt, ob du es drauf hast, dann bist du da sehr, sehr, das ist auch okay so. Du musst dir dein Nest bauen, wo du dich in Ruhe entwickeln kannst und irgendwann wird schon der Zeitpunkt kommen, wo du damit rausgehst und dann soll es dich beflügeln. So, dann soll es dich nicht unter Druck setzen oder runterdrücken. Deswegen versuche ich jetzt, solche Sachen eher zu artikulieren. Wir haben jetzt gerade relativ ernsthaft angefangen, unser Musik-DJ-Projekt namens OK Kiosk nach vorne zu bringen. Ich und 2 Freunde, mit denen ich früher schon viel aufgelegt habe, kennen uns schon lange. Und wir standen einfach immer wieder irgendwo auf einer Tanzfläche und haben so gesagt, ja, es ist klar, wir werden keine DJs mehr oder so, wir machen keine Musik mehr, aber es wäre schon geil, oder? Und beim 47. Mal haben ich und mein guter Freund Max uns einfach versprochen, haben gesagt, doch, wir probieren es nochmal. Weil er auch so ein Typ, er hat mein Müsli gegründet und hat sozusagen das Unternehmerding einmal so durchgespielt und hat es auch auf eine bemerkenswerte Art gemacht, weil er super bescheiden und sympathisch ist. Alle Menschen lieben diesen Mann und auch zu Recht. Und dann, klar, ist die Frage, was soll noch kommen? Worauf hatte ich eigentlich immer Bock? Und er hat die Chance, genauso wie ich, zumindest einen Teil unserer Wachenzeit darauf zu verbringen, noch mit einem Kumpel zusammen. Und das war am Anfang auch seltsam, weil du natürlich ist es so ein bisschen, ja, haben sie jetzt die Midlife-Crisis, spinnen sie jetzt völlig, hält er sich jetzt, hat er jetzt einen Roman rausgebracht, hält er sich jetzt für Gott, ja, denkt er, er kann jetzt alles so, denkt er kann er so, und dann macht er noch irgendwie eine Modekollektion, dann wird er noch Tennisprofi oder so, keine Ahnung. Und ich versuche es natürlich, das spüre ich auch, und damit haben wir auch so ein bisschen gehadert, aber im Endeffekt ist es einfach schön, damit rauszugehen, und solange du tust, was du wirklich liebst, und das machen wir jetzt wirklich nicht für den Fame, weil es ist natürlich am Anfang ein bisschen undankbar, dann ist es okay, und ich kann natürlich auch nicht mit irgendwelchen 20-Jährigen konkurrieren, die halt mit einer anderen Energie, weißt du, und auch mit einer anderen Totalität sozusagen da reingehen und sagen, ich muss unbedingt irgendwie der nächste Solomon werden oder so, der nächste Sven Fed, was auch immer. Natürlich ist es irgendwie ein anderes Game, was man da spielt. Andererseits, ganz ehrlich, ich produziere jetzt Musik am Laptop seit einem halben Jahr.
Echt?
Es gibt nichts, was mich sofort so glücklich macht wie diese Tätigkeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist mir auch völlig egal. Es macht mich wirklich froh, wenn ich jetzt daran denke. Vorhin habe ich sozusagen entschieden, dass ich heute Abend nichts mehr groß mache, außer mal halt wieder wirklich mich an den Laptop setzen und so ein paar Tracks weitermachen. Es verfüllt mich jetzt mit richtiger Vorfreude und tatsächlich mehr, als es das Schreiben jemals getan hat. Das Schreiben war echt ein innerer Muss-Punkt so, und das ist auch völlig okay, und es hat dann auch große Freude gemacht zwischendurch, aber es war auch sehr, sehr viel Arbeit und Kleinteiliges einfach dran picken am Weinberg des Herrn sozusagen. Und Musik produzieren ist nach so ersten Anfangsschwierigkeiten, und wenn du dann mal die Software irgendwie so gecheckt hast, klar, solche handwerklichen Sachen, aber es macht einfach ultra Spaß, ultra. Es ist krass, vielleicht auch, weil ich so lange textbasierte, analytische Sachen gemacht habe, und das ist, funktioniert ja mit einer ganz anderen Gehirnhälfte und so, das könnte man wahrscheinlich alles noch irgendwie intellektualisieren, ist mir auch wurscht. Ich bin 36, ich habe in den letzten 5, 6, 7 Jahren wirklich hart gearbeitet, ich habe dafür super viel zurückgekriegt, ich bin total glücklich, dass ich da bin, wo ich bin, ich checke meine Privilegien, ist alles okay, und jetzt mache ich das. Und was dabei rauskommt, sehen wir dann, aber wenn ich jemals nochmal irgendwas veröffentliche und auch nur ein Mensch auf dieser Erde bezahlt Geld für meine Musik, dann ist es so, wenn du nach so Träumen, die noch da sind, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was noch kommen soll. Also dann hatte ich ja so viel Glück im Leben, dann ist ja wirklich alles super. Dann
melde ich mich. Ich will echt überhaupt keine falschen Prognosen stellen, aber allein diese Energie, die gerade in dich gekommen ist, als du angefangen hast, davon zu reden, so dass, keine Ahnung, also ich würde safe sagen, das ist mehr als möglich.
Du hast völlig recht.
Also allein dieses, und was gerade bei mir auch direkt in den Kopf gekommen ist, du hast es am Anfang gesagt, du machst es einfach, weil es Spaß macht. Also es gibt nichts Natürlicheres, als Dinge zu tun, die sich richtig anfühlen. Und das dann einfach aus Gründen zu tun, die sagen, ich mache das einfach, weil es sich richtig anfühlt. Und dann kann das doch nur gut werden, oder?
Ich hoffe, keine Ahnung. Also ich glaube auch, das, was du gesagt hast, ist auch so meine Theorie generell zu kreativen Prozessen. Je spielerischer und spaßiger eigentlich, desto besser. Und man kann tatsächlich auch, das ist ja das Schöne, also wir sind eine Generation, glaube ich, die nicht mehr wirklich alt wird. Ich nenne sie immer Generation Peter Pan. Wenn mir irgendjemand diesen Buchtitel klaut, dann verklage ich euch in Grund und Boden. Ich sage immer Generation Peter Pan, weil es einfach so ein super Ausdruck ist. Da muss ich aufpassen, wo ich das öffentlich sage. Aber egal. Wir werden, glaube ich, nicht mehr richtig erwachsen, und ihr auch nicht, weil es gibt nicht mehr diesen Punkt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ein Kind und eine Waschmaschine gerade gekauft. Jetzt bin ich erwachsen. Du kannst immer noch mit 30, 40, 50, 60 relativ crazy Shit machen, und es ist viel leichter als früher. Du musst nicht so viel Geld dafür ausgeben. Es gibt nicht so ein Herrschaftswissen. Zum Glück ist es alles ein bisschen demokratisiert. Und Musik produzieren ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das hat echt nicht so viel Geld und Zeit gekostet, um so ein bisschen reinzukommen. Und dann ist natürlich die Frage, hast du wirklich Bock drauf? Und gibst du was von dir da rein? Und arbeitest du dran? So. Und dann ist die Antwort immer ja. Dann kommst du immer irgendwie irgendwo damit hin. Und das ist halt so ein großes Geschenk, schon in dieser Zeit gerade zu leben, dass ich dann denke, okay, das reicht mir eigentlich schon. Also dann, der Rest ist dann halt wieder diese Gleichung, ne? Also es ist halt wirklich Liebe und Hingabe mal Zeit und ein bisschen Talent. Aber Talent wird überschätzt. Talent ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, sehr, sehr viele gar nicht so krass talentierte Leute sind sehr, sehr hoch gekommen, und sehr, sehr viele sehr talentierte Leute haben überhaupt nichts gerissen. Und das sollte man sich immer vor Augen halten, wenn man mal denkt, okay, ich schaff's sowieso nicht.
So, wir haben jetzt ein kleines Problem, weil dein Parkticket gleich abläuft.
Sind wir schon, ist es schon so lange?
Es ist, also, ich könnte auch jetzt stundenlang noch irgendwie weiterquatschen.
Ja, easy, wir können schon noch 10, 15 Minuten machen. Okay. Das Risiko gehe ich ein.
Das Risiko.
Ja, also was ist denn dann?
Bist du denn ein Mann des Risikos?
Was ist denn ist dann ein Strafzettel gegen 15 Minuten gutes Gespräch? Nee, eigentlich, ich wäre gern einer. Ich muss, glaube ich, zugeben, ich bin gar nicht so ein Spieler.
Nee?
Nee, ich habe schon Angst zu verlieren. Aber ich glaube, das liegt auch dran, wenn du denkst, du schaffst es sozusagen auf regulärem Weg irgendwo hin, dann hast du nicht so Bock auf Risiko, weil du denkst, okay, da unter Umständen nehme ich mir die Chance, sozusagen. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Das ist auch ein bisschen uncool. Da wäre ich gerne cooler. Also so alles auf die rote 7 und gib ihm. Und dann gewinnst du halt oder verlierst du. Aber mit Grandezza, weißt du, dann hast du halt einen Move gemacht. Ich muss sagen, ich habe schon immer eher so, ja, der stetige Arbeiter im Weinberg ist Herrn. Ich habe so gehamstert. Immer weiter. Natürlich kannst du sagen, natürlich habe ich Freunde, die arbeiten bei BMW oder sind halt Ärztin, die aus deren Blicks, aus deren Perspektive bin ich natürlich voll ins Risiko gegangen mit dem Weg. Aber wie hoffentlich klar geworden ist bei meinem wortreichen Vortrag, für mich hat sich das überhaupt nicht nach, für mich war das halt nicht ein Risiko. Für mich war das einfach alternativlos. Und ich glaube, ja, vielleicht kannst du vergleichen, ein richtig guter Pokerspieler, der sonst nichts kann, muss jetzt auch nicht sagen, ist ein risikofreudiger Typ. Das gehört einfach zu seinem Beruf, dass er ab und zu ins Risiko geht. Wenn er das nicht macht, ist er kein guter Spieler. So, wenn du nicht ins Risiko gehst, kannst du nicht Künstler werden. Das geht nicht. Das gehört einfach zusammen. Du musst riskieren, dass die ganze Arbeit für umsonst war.
So. Ja, was auf der anderen Seite manchmal unglaublich frustrierend sein kann. So das. Ja, aber das gehört dazu.
Ja, was meinst du, wie viel Schrott ich geschrieben habe in meinem Leben? Das kannst du alles wegschmeißen. Kannst du sagen, es ist alles vertane Zeit. Also erzähle ich die nächste schöne Anekdote von Pablo Picasso. Kennst du die schon? Nee. Wo er relativ alt ist, 70 Jahre, sitzt im Café und malt so auf so einer Serviette rum und eine Frau sitzt am Nebentisch und beobachtet ihn und sagt, das ist doch Pablo Picasso, krass, der malt da auf so einer Serviette. Und dann zahlt er irgendwie so und will aufstehen und gehen und sagt, Entschuldigung, Sie sind doch Pablo Picasso, ich bin ein Riesenfan. Und er sagt, ja, und? Dann sagt sie, ja, kann ich die Serviette haben, wo sie gerade drauf rumgekritzelt haben? Und dann sagt er, ja, für 70.000 Dollar. Und dann sagt sie, wieso denn 70.000 Dollar? Sie haben doch nur 5 Minuten da schnell mit dem Bleistift drauf gekritzelt. Und dann sagt er, nee, ich habe 70 Jahre gearbeitet, um so schnell mit dem Bleistift das produzieren zu können.
Damn. Ja, voll. Voll.
Das lassen wir jetzt mal
und kurz wirken,
diese diepe Geschichte.
Total, und da kommt direkt was hoch. Dieses Ding, dass man viel, was du gemacht hast, halt auch nicht sieht. Also,
ja, zum Glück.
Nein, aber ich meine das nicht auf dem Weg. Ich meine es auf diesem Weg, man sieht jetzt dieses Buch, was hier liegt, und sieht nicht, wie viel Scheiße vorher gemacht werden musste. Also einfach in diesem, ich habe das jetzt schon, dass es bei mir komischerweise anfängt, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ja, krass, du hast ja auch irgendwie Glück gehabt. Und da war ja irgendwie, ja, dann kam die Situation, jetzt hast du den auf einmal kennengelernt. Aber da ist so viel Zeit vorher reingeflossen, ja, um an diesen Punkt zu kommen. Und das ist ja das, was viele oft gar nicht sehen. Und wo es dann sehr schnell zu irgendwie Neid kommt oder irgendwie, der hat ja Glück gehabt. Weil so ein Buch, das, wie lange hast du daran geschrieben? Also ganz, wie viel Zeit und Kopfschmerzen sind wirklich geflossen, damit dieses Buch jetzt einfach hier vor uns liegt?
Die pathetische, selbsterhöhende Antwort wären jetzt 36 Jahre. Natürlich fließt da alles rein, was du jemals erlebt hast, gelernt hast, was du probiert hast, was schlecht war, was gut war. Klar, du bist wie ein Schwamm die ganze Zeit und dann kannst du dich einmal auswringen und hoffentlich hat es dann Bestand. Wirklich praktisch, technisch, gar nicht so lange. Ich würde sagen, kumuliert ein halbes, dreiviertel Jahr, ausgestreckt über 1,5 Jahre, weil ich die Idee hatte und dann lang rumprobiert. Aber das ist halt genau das. Wer will ermessen, was jetzt davon die wirklich wertvolle Zeit war, dass ich zwischendurch auch was ganz anderes gemacht habe und dann auf einmal hat es Klick gemacht und ich wusste, okay, du musst das alles irgendwie ganz anders angehen, und das ergibt dann eine gewisse Qualität oder Leute sagen, oh, das erste Kapitel ist toll, so, ich zitiere jetzt, ich mache mir das nicht zu eigen und ich denke dann immer, es war eigentlich mal das 11. Kapitel, ich hatte nur irgendwann die Idee, es vorne dran zu stellen, jetzt denken alle, oh, das war ja voll der Geniestreich, es war einfach auch aus der Not geboren, weil das andere erste Kapitel war schlecht. So, bin ich jetzt ein Genie, bin ich jetzt ein guter Schriftsteller oder hatte ich einfach Glück oder wo kommt dieses Wissen her oder auch der Instinkt, sowas zu tun? Wo weiß ich überhaupt noch, vielleicht hat es auch mir irgendjemand gesagt und ich habe das verdrängt, weil ich wäre gern selber auf die Idee gekommen. So, ich finde, da wird es sehr, sehr schwer, das selbst zu ermessen. Und da sind natürlich Sachen drin und Sätze, die gehen ganz, ganz weit zurück und Situationen beschrieben, die ich vor 20 Jahren erlebt habe und die ich mir gemerkt habe. Und dann kannst du sagen, wow, der ist schlau, dass er sich das merkt und es im richtigen Moment wieder delivered. Ist auch einfach, ist auch einfach ganz normal. Ich glaube, manche Sachen, also jeder hat eine Erinnerung und gewisse prägende Momente. Aber das Handwerk, und da sind wir fast wieder so beim Sportvergleich oder auch die Kondition, das zu machen und das wirklich auf die Straße zu bringen dann oder auf Papier halt, das lernst du halt dann in diesen 10, 15 Jahren immer wieder dir die blutige Nase holen. Und jeder lernt es an einer anderen Stelle. Und für mich war Journalismus da dann ein Stück weit schon wichtig, weil ich da gelernt habe, präziser und kürzer zu werden einfach. Ohne diese Fähigkeiten kannst du kein Buch schreiben. Natürlich genieße ich jetzt es auch manchmal, dass wenn jemand sagt so, hey, beschreib doch mal deinen Podcast in 4 Sätzen oder schreib doch mal schnell eine halbe Seite zu dem und dem. Und ich sage, ja, okay, mache ich, dass ich dann merke, ich habe eine gewisse Fertigkeit da einfach. Ich bin dann einfach relativ schnell, klar. Und dann bin ich natürlich auch auf der Langstrecke so ein bisschen schneller. Und das sind viele Sachen, die kann jeder lernen. So, das ist einfach, ja, Handwerk und Kondition und ein gewisses Training. Und du kannst im Training sein und kannst aus dem Training kommen. Das ist zum Glück nicht so wie bei Sport, dass du nach 2 Wochen eigentlich schon keine Chance mehr hast, sondern du kannst auch mal vielleicht 3 Monate nichts machen, aber ne, du musst dann auch viel lesen. Ich sage immer, Lesen ist total wichtig, dass du gute Sachen liest. Dann wirst du auch gute, also Garbage in, Garbage out, ist wie bei Ernährung so. Wenn du gute Sachen liest, ich habe gerade ein super Buch gelesen, das werde ich auch nochmal auf Instagram vorstellen, das heißt Propaganda von Steffen Kopetzky heißt er, glaube ich. Da waren so viele gute Sachen drin, das wird irgendwo wieder auftauchen, ob du willst oder nicht. Mhm. So. Du willst nicht klauen oder so, aber das ist so gute Tricks auch drin, wie man Sachen aufbaut und da wirst du immer genauer und kriegst immer einen schärferen Blick und die Entwicklung endet nie und dann fuckst du es eh wieder ab. Dann machst du es und es ist nicht so geil, wie du dachtest. Dann machst du halt weiter.
Was mir jetzt noch so, das war auch so ein Ding, was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt ist, als ich Dschungel gelesen habe. Findet man dich da irgendwo in dem Buch wieder?
Ach, ja, aber nicht so sehr, wie man immer denkt.
Weil das ist ja auch so ein typisches Ding, dass immer so dieses, was vielleicht zu diesem Autorenmysterium mit dazu gehört, dass man immer irgendwie sich selber verarbeitet in seinem eigenen Buch und ist es irgendwie.
Ja, so, du schnitzt es dir schon immer aus den Rippen, du kannst nicht anders. Ich habe tatsächlich, könnte man meinen, dass da sehr viel von mir drin ist, dass ich einer von diesen beiden Protagonisten bin, um die es geht. Stimmt aber nicht, bin ich überhaupt nicht. Eigentlich bin ich genau in der Mitte und ich habe die als Extreme rechts und links so angelegt. Das musst du ja immer machen, du musst sie ja eh so überspitzen, sonst ist es nicht interessant und 1, 2, 3 Szenen oder Charaktere, klar, was auch so in Kambodscha passiert, aber auch was in den Rückblenden passiert, die habe ich so oder ähnlich erlebt, die habe ich dann 3-mal durch den Fleischwolf gedreht, damit sie da irgendwie reinpassen, gewisse Sätze oder so Szenen, in denen sich was verdichtet, klar, die kommen irgendwo her, ich fände es aber wahnsinnig langweilig, über mich zu schreiben, aktiv über mich zu schreiben. Das mache ich nicht so. Das gibt auch Leute, die können das sehr, sehr gut. Knausgard hat eine ganze literarische Karriere darauf aufgebaut, hyperrealistisch einfach sein Leben sozusagen zu beschreiben. Ist nicht mein Genre. Ich wollte immer Geschichten erfinden. Und die kriegst du aber nur stabil und glaubwürdig, wenn du auch was von dir selber reingibst. Ich glaube, das kannst du nicht alles sozusagen im Chemielabor irgendwie zusammenkochen. Das geht nicht. Es muss schon organisch sein. Und ist ja auch nicht verwerflich. Und Freunde oder Freundinnen haben an manchen Stellen, natürlich haben sie dann geschmunzelt und gesagt, ich habe das Gefühl, bei dieser Szene war ich dabei. Das hast du da schon irgendwie so rausgelöst. Und klar, das ist okay, manche Erfahrungen kann man nur so wiedergeben, wie man sie selbst gemacht hat. Aber auch auf Dauer, das nächste Buch wird, glaube ich, noch weniger mit mir zu tun haben. Eher vielleicht so mit einer Art, wie ich versuche zu denken oder wie ich die Welt sehe. Oder natürlich eine gewisse Haltung spielt eine Rolle. Das ist kein besonders politisches Buch. Wenn du politischer werden willst, dann gibst du natürlich mehr von dir rein oder so. Aber da muss man immer vorsichtig sein mit den Dosen, weil niemand ist so interessant, glaube ich, dass er wirklich aus seiner Person heraus große Kunst erschafft. Das wäre sehr vermessen.
Du hast ja gerade gesagt, du hast gelernt, kurz und knapp Dinge auf den Punkt zu bringen. Dann mach doch jetzt vielleicht auch einfach mal ein bisschen Werbung, weil ich habe mich so krank in diesem Buch wiedergefunden an so vielen Punkten und
war sehr schön, vielen Dank.
Also wirklich 3 Tage oder so war das Ding weggesnackt, so, weil das einfach, ich habe das gefühlt. Und vielleicht einfach, warum sollte ich das Buch lesen, wenn ich noch nicht gelesen habe?
Du hast es ja schon am besten beschrieben. Mehr kann ich ja fast nicht sagen. Es ist eine Abenteuergeschichte, im Grunde genommen. Ein junger Mann geht verloren in Kambodscha auf einer Weltreise und sein bester Freund fliegt hinterher, geht ihn suchen. Und er erinnert sich in Rückblenden an die Freundschaft und wie sie begann und welche Höhen und Tiefen sie hatte. Und man merkt relativ schnell, der erinnert sich daran, weil er glaubt, den Schlüssel in diesen Erinnerungen zu finden für den Grund, warum sein Freund eigentlich verschwunden ist. Punkt.
Punkt. Kurz den Knopf auf den Punkt gebracht. Dann würde ich jetzt einfach zum Schluss nochmal sagen, du hast jetzt nochmal das Mikrofon, falls es da noch, vielleicht, ich mag das immer, weil da vielleicht manchmal Dinge rauskommen, die man vielleicht nicht so geplant hat. Irgendwas, vielleicht noch ein Kalenderspruch. Irgendwas, was gerade noch raus muss, so was gerade nach diesem Gespräch irgendwie noch hochkommt. Du hast gerade einfach nochmal die Chance, irgendwas loszuwerden.
Ach, ich glaube, man läuft immer Gefahr, wenn man nett von jemand wie dir eingeladen wird, dankenswerterweise, und dann darf man so eine Stunde über sich selber und sein Schaffen zu reden. Es gehört ja dazu, dass man das irgendwie schlau verkauft und sagt, so und so war es für mich, so und so könnte es auch für euch sein. Ich finde es immer wichtig, ein Grundsatz ist, es kann auch alles ganz anders sein. Kann alles ganz anders laufen und was anderes für dich, lieber Hörer oder liebe Hörerin, richtig sein. Also eine fröhliche Skepsis, alles, was ich gesagt habe, einmal schön hinterfragen. Ich glaube, das ist die Botschaft und dann wird alles gut.
Cool. Dann würde ich sagen, danke für deine Zeit.
Ja, danke für deine Zeit.
Also für die Einladung. Absolute Ghetto-Faust.
Ja, okay, ausnahmsweise two white dudes with Ghetto-Fist.
Ja, das
sieht ja keiner. Ist davon. Nur Podcast, das ist schön.
Fett, dankeschön.
Sehr gern. Jetzt gehe ich zu meinem Auto, sonst wird's teuer.
Yo, ich möchte mich nochmal ganz kurz melden. Und zwar würde ich gerne was Neues heute ausprobieren. Ich habe das noch nie so direkt formuliert. Aber mich würde wirklich total interessieren, was dir gerade durch den Kopf geht. Ist es irgendwie ein besonders präsentes Thema, irgendein Punkt, der hängen geblieben ist, oder ist es so der Mix aus allem? Wenn du Bock hast, teil mir das doch einfach mal eben kurz mit. Geh auf Instagram und schick mir einfach mal eine kurze Nachricht. Musst dir nicht viele Gedanken machen, musst es auch nicht groß ausformulieren. Hau es einfach mal raus. Ich würde mich total freuen. Du findest es unter Open Talk Podcast bei Instagram oder Facebook. Oder falls du Bock hast, eine E-Mail zu schreiben, einfach an mail@opentalkpodcast.de. Ey, ich hätte wirklich Bock zu erfahren, was dir da gerade im Kopf rumgeht. Und bin gespannt. Sonst kann ich gar nicht mehr viel sagen. Nächste Woche Sonntag gibt es wieder eine Folge Fabio Talks. Ich bin wieder viel in Deutschland unterwegs, sammle coole Folgen ein mit coolen Menschen, die auch nach und nach hier veröffentlicht werden. Und würde sagen, ich wünsche dir eine geile Woche. Wir hören uns hier nächste Woche Sonntag wieder. In 7 Tagen gibt's wieder freshen Content. Bis dahin, bleib ehrlich, dein Fabio. Peace.